man denn so 2 Wochen nach Ostern? Der Herr ist auferstanden. Das kann man jeden Sonntag sagen, oder? Das kann man nicht nur am Ostersonntag sagen, sondern eigentlich an jedem Tag, an jedem neuen Tag, an dem man zusammenkommt, in dem man aufsteht. Wir dürfen das feiern, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Ich weiß nicht, wer von euch war denn an Ostersonntag hier im Gottesdienst? Aha, ich schaue mal so zwischen die Zeilen. Ein paar von euch waren nicht da. Ihr kriegt eine zweite Chance. Denn Ostern ist nicht nur Ostersonntag, sondern Ostern bedeutet, Jesus ist auferstanden und er ist heute Morgen hier. Am Ostermorgen waren nicht alle dabei. So wird es uns auch in der Bibel berichtet, im Johannesevangelium. Und die Geschichte, die ich mit euch heute Morgen lesen möchte, lesen wir im Johannesevangelium. Und ich möchte ein bisschen ausholen. Ihr seht hier, nochmal wieder zurück. Ihr seht hier auf dieser Seite, Palmsonntag, dann das Abendmahl, Jesus geht ans Kreuz und das Grab ist dann leer und dann ist Jesus der Auferstandene, der erlebt wird. Uns wird beschrieben, dass in den Zeiten nach Ostersonntag, in den Tagen nach Ostersonntag, Jesus immer wieder und immer wieder als der Auferstandene erschienen ist. Und dann wird uns eine Situation beschrieben, in der die Jünger zusammen waren und Jesus als der Auferstandene tritt mitten unter sie. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Und er stellt sich mitten unter sie, obwohl der Raum verschlossen war. Und seine Gegenwart und seine Präsenz und seine Auswirkung, sein Auferstehungsleib wird sichtbar und erfüllt die Leute. Jesus kommt in ihr Leben hinein, ihr seht das. Und diese Zeugen, die das erlebt haben, die sind dann erfüllt worden. Die haben Jesus in sich selber drin und sie strahlen das nach außen und sie rennen rum und sagen, ich bin ihm begegnet. Nun waren nicht alle dabei. So war das. Da gab es einen, der abseits stand und über den möchte ich heute mit euch reden. Der hat nämlich den Ostersonntag nicht miterlebt oder diese Situation, an der Jesus das erste Mal sich gezeigt hat. Wenn wir in die Geschichte vom Johannesevangelium reinschauen, dann werden uns 3 Geschichten beschrieben, in denen Jesus seinen Jüngern begegnet, als der Auferstandene. Vielleicht ist das 3-mal ganz wichtig, weil in der damaligen Zeit eine Geschichte erst glaubwürdig war, wenn sie von 3 unabhängigen Zeugen bestätigt wurde. So wird uns das beschrieben, aber in dieser Ostergeschichte, da war der Thomas jetzt bei dieser einen Situation nicht dabei. Ihr wisst ja, der Thomas hat einen Beinamen. Wie heißt der? Oh, der Arme. Der zweifelnde Thomas. Der ungläubige Thomas. Ich möchte heute Morgen, dass wir alle ein Thomas werden. Also nicht ungläubig, sondern gläubig. Aber ich möchte, dass wir alle heute Morgen ein Thomas werden. Und wenn du heute dort rausgehst und deinen Namen änderst, für heute ist das in Ordnung. Du willst heute ein Thomas sein. Und wir möchten uns diese Geschichte von dem Thomas anschauen, der abseits stand und der das nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich auferstanden ist und seine Geschichte, die er dort hat. Und ich stelle mir gleichzeitig die Frage, welche Ostergeschichte hast du zu erzählen? Wir sind jetzt 2 Wochen nach Ostern. Gibt es eine Ostergeschichte in deinem Leben? Bist du einer derjenigen, dem Jesus begegnet ist? Bist du ein Zweifelnder oder eine ganz andere Situation? Von Thomas wird erzählt, dass er nicht dabei war. Wir lesen jetzt erstmal diesen Abschnitt und wir sehen den Text jetzt hier und ich lese euch das vor, so wie es uns beschrieben wird im Johannesevangelium. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deine Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an, gib deine Hand her, leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm dazu Antwort. Und Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich möchte mit euch 3 Schritte gehen in dieser Ostergeschichte von dem Thomas. Und die erste Situation ist die, dass er das Entscheidende verpasst hat. Thomas war aber nicht bei ihnen. Der arme Thomas. Der war nicht in diesem ersten Treffen, wo Jesus auftaucht, da. Und er kriegt das alles nicht mit. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Die Bibel sagt uns das ganz lapidar und Thomas war nicht bei ihnen. Schade, schade. Das Leben von Thomas wäre mindestens um eine Woche anders gelaufen. Wenn wir manchmal mit dabei sind, dann läuft unser Leben ganz anders. Wir wissen jetzt nicht, warum Thomas nicht dabei war. Ob er einkaufen war, ich meine, die Jünger müssen auch was essen. Ob er traurig war, vielleicht war er zutiefst innerlich berührt, traurig, deprimiert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Vielleicht hat er sich von Jesus im Stich gelassen gefühlt und hat gesagt, boah, mit dem will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Erst sagt er das und das und macht alle möglichen Wunder und dann stirbt er. Dann sagt er vielleicht auch noch, steht auf und nichts passiert. Wo ist er denn? Vielleicht war er auch so gestrickt, ich überlege jetzt einfach ein bisschen, vielleicht war er so gestrickt, dass er sich ganz viele Selbstvorwürfe gemacht hat. Der war auch einer von denen, die weggerannt sind, wenn ihr euch daran erinnert, im Garten Gethsemane, der Jesus verleugnet hat. Der war auch einer von denen. Vielleicht hat er sich, war er so strukturiert in seinem Inneren, in seinem Charakter, dass er sich zurückgezogen hat und hat gesagt, naja, lasst mich einfach in Ruhe. Ich will das nicht mehr. Wir wissen das nicht, die Bibel erzählt uns das nicht. Wir merken nur, dass es sehr verhängnisvoll ist, dass er nicht da ist. Er hat etwas ganz Entscheidendes verpasst. Und wenn wir bei den entscheidenden Dingen nicht dabei sind, ist das schade, ist das schwierig. Denn jetzt waren hier auf der einen Seite die Jünger, die Jesus erlebt haben, die voll brennen, die Jesus in ihrem Herzen haben und sagen, er ist wahrhaftig auferstanden und denen kann man den Mund nicht mehr stopfen. Und er steht an der Seite und sagt, ich kann das nicht glauben. Es geht nicht. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ihr spinnt. Also da muss erst noch das und das und das passieren. Da reden wir nachher drüber. Ich glaube, dass das, ohne das jetzt zu sehr zu betonen, dass da ein geistliches Geheimnis drin steckt. Ein geistliches Prinzip. Denn Jesus begegnet Menschen in der Gemeinschaft. Und manchmal trennen wir uns von der Gemeinschaft. Manchmal sagen wir euch, komm nicht oder ich habe was Besseres vor. Und dann gibt es eine Begegnung mit Jesus in der Gemeinschaft und alle gehen aus dem Gottesdienst, aus dem Haus raus, aus der Bibelstunde oder wo auch immer, dem Jugendkreis, Teenie-Kreis, voll erfüllt nach Hause und sagen, wir haben Jesus erlebt. Und der arme Typ, der Thomas, kriegt es nicht mit. Schade. Warum ist das manchmal so? Vielleicht ist es so, weil er frustriert war oder was auch immer oder Trauer hatte. Wir wissen das ja nicht. Aber wenn wir uns rauslösen aus der Gemeinschaft und wenn wir das zulassen, dass andere Umstände uns aus der Gemeinschaft wegnehmen, dann leidet unser Glauben, dann leidet dein Glauben und dann leidet mein Glauben. So ist es. Du wirst innerlich austrocknen. Du wirst, weil du nicht dabei bist und nicht von anderen angesteckt wirst. Und manchmal ist es so, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dann lade ich sie wieder ein und dann sage ich, ja, komm doch mal wieder. Und dann sagen sie, ach, ich bin so müde sonntags, ich muss so viel arbeiten. Und dann kommt eine ganze Liste an Dingen, die man ja so auf seiner Agenda hat und ich mache die Umschulung, ich mache das und das und das und ich muss sonntags einfach ausschlafen. Schade, denke ich mir, schade. Du verpasst das Entscheidende. Oder andere sagen, ich kann gerade nicht mehr glauben, ich habe so viel Zweifel. Ich bin in einer Glaubenskrise drin. Ich komme in einem halben Jahr wieder, wenn es mir besser geht. Habe ich schon gehört. Und ich denke mir, schade. Warum? Komm doch, bleib doch dort, wo Jesus dir begegnet. Oder andere Leute sagen, ich bin so frustriert von der Gemeinde. von dem, was dort passiert ist. Es menschelt ja überall. Ich bin frustriert von der Gemeinde. Und dann schneiden sie sich von dem Ort ab, von dem Ort, wo Jesus mitten unter ihnen ist. Und dann sind sie einfach nicht mehr dabei. Und sie kriegen das nicht mehr mit. Schade, würde ich sagen. Schade, dass der Thomas das Entscheidende verpasst hat. Es ist schade, wenn Jesus da ist, wenn er die Menschenleben verändert. Und es ist schade, wenn dann die Leute, denen man das erzählt, das nicht nachvollziehen können. Manchmal ist es so, dass wir auf einer Gemeindefreizeit waren in den vergangenen Jahren und es geht ja, das ist so, nicht jeder mit. Und dann kommen wir von der Gemeindefreizeit nach Hause und wir sind voll erfüllt und haben vielleicht eine Taufe erlebt oder haben eine ganz tolle Bibelarbeit, eine ganz tolle Anbetungszeit am Samstagabend, viele Zeugnisse gehört und wir sprudeln alle davon. Und dann erzählen wir das anderen, die nicht dabei waren und die sagen, ja, ist schön, schön, aber sie lassen sich nicht anstecken. Kennt ihr sowas? Oder du gehst auf eine Konferenz, ob das Willow ist oder irgendwas anderes, auf eine Leiterkonferenz und du kommst voll erfüllt nach Hause und du sprudelst und die anderen sagen, ich freue mich mit dir, aber mich berührt das gerade nicht. Wenn Jesus segnen will, dann sollen wir dort sein, wo er segnen will. Wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst bist, der Tobi hat das vorhin so gesagt mit dem Segnungsdienst und du denkst, boah, ich könnte das gebrauchen. Nicht nur, weil du ein Problem hast, sondern einfach, weil du den Segen und die Gegenwart Gottes in deinem Leben haben möchtest, dann komm, Jesus will segnen. Was hält dich davon ab, nach hinten zu gehen oder nach vorne zu gehen oder dir irgendeinen zu schnappen und zu sagen, komm, wir beten jetzt zusammen. Was hält dich davon ab? Vielleicht wird es für den einen oder anderen von uns gerade wichtig, was im Hebräerbrief drin steht, wo es heißt, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen. Und dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen sollen, dabei zu bleiben und immer wieder hier hinzukommen. Thomas ist die Geschichte, der erste Gedanke, dass er abseits ist. Aber es ist gut, dass er nicht ganz abseits ist. Denn er war ja noch mit den Jüngern zusammen. Die Jünger, die anderen, die haben sie haben das erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Er hat nicht ganz abgehängt. Eine Woche später, das haben wir eben gelesen, taucht er ja wieder auf. Eine Woche später ist er wieder in dieser Gemeinschaft drin und er hat sich mit einladen lassen und er hat sich da nicht abhängen lassen. Und das ist die ermutigende Geschichte beim Thomas. Dass er da nicht die Probleme, die er hatte oder die Zweifel oder was auch immer, sich einen Grund hat geben lassen, nicht mehr zu kommen. Der hätte auch zu Hause bleiben können. Nee, der war dort auch in diesem Gemach und dort, wo sie dann zusammen miteinander waren. Trotz der Krise hat er sich an die Jünger gehalten. Dort, wo Jesus letztendlich sagt, in der Gemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. So ist es auch bei uns. Egal, was du denkst über Gemeinde, ob sie gut findest oder schlecht findest, ob du verletzt bist oder total begeistert bist, dort, wo zwei oder drei sind, ist Jesus mitten unter ihnen. Nochmal die Frage. Thomas erzählt uns seine Geschichte. Johannes erzählt uns die Geschichte von Thomas. Welche Geschichte hast du denn in deinem Leben mit dem Osterglauben? Gehen wir ein Stück weiter bei der Geschichte von Thomas. Jetzt wird uns beschrieben in dem Text, dass er eine Woche später diese Begegnung mit Jesus hat und er fordert etwas ganz Entscheidendes. Das heißt, eine Woche später, er ist mit in dem Kreis und Jesus taucht wieder auf. Und jetzt fordert er etwas ganz Entscheidendes. Wenn ich nicht in seinen Händen den Nägelmale sehe und meine Finger in den Nägelmale lege und meine Hände in seine Seite lege, ich kann es einfach nicht glauben. So hat er das im Laufe der Woche wahrscheinlich x-mal gesagt. Da sind andere gekommen und haben gesagt, ich habe Jesus gesehen, wir sind ihm begegnet und er sagt, keine Chance. Und genau wegen diesem Satz hat der arme Thomas diesen Beisatz bekommen, diese Beschreibung, dass er ein Ungläubiger wäre. Und diesen Ruf kriegt er scheinbar nicht mehr los. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass Thomas im Lauf der Woche den Jüngern immer wieder begegnet ist. Und er immer wieder Gespräche hatte und dann kamen solche Situationen und dann kommt er selber ins Zweifeln und sagt, das kann doch gar nicht sein. Wo gibt's denn sowas, dass jemand aufersteht? Das habe ich noch nie erlebt, das wird es auch noch nie sein. Das sagen manche Theologen heute auch noch. Heute, die drehen das nämlich rum, heute ist niemand auferstanden, also kann Jesus damals auch nicht auferstanden sein. Muss man nur mal in die landeskirchliche Theologie hineinschauen. Das kann doch gar nicht sein. Ihr habt irgendeine Halluzination gehabt. Oder es wär doch zu schön, wenn es doch wäre, oder? Nee, das kann nicht sein. Ich verlasse mich lieber auf mich selbst, auf Jesus verlasse ich mich nicht mehr, der hat mich enttäuscht. Solche Sätze hören wir manchmal. Und erst wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe, mit meinen eigenen Händen fühle, betaste und spüre, dann werde ich sagen, okay, ihr habt mich überzeugt. Kennt ihr solche Leute? Solche Gespräche führt man manchmal und sagen, das geht gar nicht. Und dann möchte ich auch noch mal ganz sicher sein, sagt der Thomas. Ich möchte nämlich meine Hand in die Wunde reinlegen, seitlich, denn das habe ich gesehen. Das ist nicht irgendein Gekreuzigter, sondern das ist da, wo der Speer reingegangen ist, wo der Soldat reingestochen hat. Das habe ich mir genau gemerkt. Das möchte ich sehen. Und da möchte ich meine Finger reinlegen. Ich möchte hundertprozentig sicher sein. Ich möchte berühren und betasten und mir hinterher, ich will nicht ein Opfer sein von Sinnestäuschung. Ich möchte hundertprozentig sicher sein. Ist das deine Ostergeschichte? Also ich kenne solche Gedanken, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da kommen so Zweifel hoch. Hundertprozentig sicher sein, dass ich nachträglich nicht irgendeinen Zweifel bekomme. Wenn ich euch das so ein bisschen ausführe, ich schmücke das ja ein bisschen aus, was der Thomas vielleicht gedacht hat, die Bibel beschreibt uns das nicht. Da kommt bei mir der Gedanke hoch, der Thomas muss ziemlich enttäuscht gewesen sein. Der muss verletzt gewesen sein. Das muss ein Schock gewesen sein, dass jetzt mit einem Moment alles vorbei ist. Jesus lebt. Es wäre doch schön, wenn das wirklich so wäre. Ich glaube, dass der Thomas letztendlich nicht unbedingt ungläubig war. Jesus nennt ihn zwar so, aber ich glaube, dass der Thomas von ganzem Herzen glauben wollte. Und deswegen war das so auf der Suche. Manchmal ist es so, dass man Dinge radikal ablehnt und sagt, das kann ich gar nicht glauben, weil man innerlich einen ganz großen Wunsch hat, es wäre doch so schön, wenn das wahr wäre. Ich möchte eine ganz große Überzeugung bekommen, aber ich möchte gewiss sein, ich lehne das erstmal ab und wenn ich dann überzeugt werde, dann werde ich ein umso überzeugterer und hingegebener Nachfolger. Vielleicht war das auch ein Teil von dem, warum er so reagiert hat. Thomas, wir haben das eben schon gesagt, war bei dem ersten Treffen außerhalb. Beim zweiten Treffen war er mit dabei und jetzt wird uns beschrieben, dass Jesus direkt zu ihm hinkommt. Und wahrscheinlich haben die anderen das gehofft. Die anderen, die haben ja sind Jesus begegnet und die haben wahrscheinlich die ganze Woche über gebetet und gehofft, hoffentlich kommt Jesus nochmal. Hoffentlich wird dann der Thomas dabei sein. Hoffentlich ist er nicht wieder irgendwo. Kennt ihr diesen Herzschlag einer Gemeinde? Dass du dir wünschst, hoffentlich ist der da. Manchmal sitzen wir in einem Gottesdienst und wir hören eine Predigt und denken, oh, das wäre so gut, wenn der jetzt da wäre. Manchmal denke ich das. Ich bin mir sicher, dass die Jünger genauso gedacht haben. Und dann kommt diese Situation, in der dann Jesus auftaucht und dieses Gespräch zwischen Jesus und dem Thomas kommt. Und was mir total gefällt bei dem Thomas, der ist echt ehrlich. Der sagt, was er denkt. Der macht keine Show. Der täuscht auch keinen Glauben vor, wo kein Glaube ist. Sondern er sagt ganz ehrlich, ich kann das nicht glauben. Jesus, du stehst zwar jetzt vor mir und alles deutet dorthin, dass du wirklich auferstanden bist. Aber ich kann das nicht glauben, wenn du siehst hier meinen Finger, der muss dorthin. Ich kann das nicht glauben. Und er tut auch nicht so, als würde er was verstehen, auch wenn er in Wirklichkeit zweifelt. Der plappert auch nicht irgendein Glaubensbekenntnis nach, was wir manchmal machen. Wir reden einfach mit und sagen, ja, die anderen sagen, und dann bin ich auch mit dabei. Sondern er braucht eine ganz große Einsicht und Gewissheit. Und das ist das, was ich uns, was ich mir wünsche und was ich dir heute Morgen auch wünsche. Dass du nicht vorher aufhörst, bevor du wirkliche Gewissheit bekommst. Und wenn du zweifelst an Jesus, wenn du enttäuscht bist von Jesus, wenn du enttäuscht bist von anderen Menschen, die meinen, sie sagen, sie sind Christen und folgen Jesus nach, hör nicht auf. Trenn dich nicht, sondern geh weiter. Bleib in der Gemeinschaft und such die Begegnung mit Jesus. Und Jesus wird dir begegnen, da bin ich mir ganz arg sicher. Ich habe euch ja eben schon so gesagt, dass der Thomas diesen Beinamen hat, dass er ein Ungläubiger ist, ein Zweifler. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe das nachgelesen. Das deutsche Wort Zweifel kommt ursprünglich von dem Ausdruck zwei Falten haben. Hier oben habe ich ganz viele Falten, wenn ich so mache. Nicht nur zwei. Ein Zweifler hat Falten, das heißt, er ist nicht einfältig im positiven Sinn, sondern er hat Falten. Vielleicht sind das Sorgenfalten, die ein Mensch hat. Und dann fängt er an zu zweifeln. Oder es können auch Lachfalten sein. Gibt es ja auch. Dann lacht man über das, was die Jünger gesagt haben. Er ist wirklich auferstanden. Der Thomas hat gezweifelt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Falten haben, zwei Möglichkeiten. Und man weiß nicht, für was man sich entscheiden soll. Soll ich das jetzt glauben, was die Jünger sagen, dass er wirklich auferstanden ist? Oder soll ich sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, er muss mir erst selber begegnen. Und du bist hin und her gerissen zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe nachgelesen oder ich habe mir in einer Auslegung gelesen, dass in einer Indianersprache von Peru das Wort Zweifel übersetzt wird mit zwei Gedanken haben. Ich habe den einen Gedanken. Und dann denke ich einen anderen Gedanken und sage, oh, das kann doch gar nicht wahr sein. In der chinesischen Sprache soll das Wort Zweifel übersetzt werden oder geschrieben werden mit einem Menschen, der in zwei verschiedenen Booten steht. Ein Boot, noch ein Boot und dann geht es ihm schlecht. Erst tut es weh, dann wird es nass. Das ist ganz arg schwierig, mit zwei Füßen in verschiedenen Booten stehen. Und das ist ein ganz super Bild von jemand, der zweifelt. Es geht nicht. Und der Thomas war jetzt in dieser Situation, dass er sagt, ich kann das nicht glauben, aber ich will es vielleicht glauben. Ja, du sagst es, es ist wahr, aber ich kann es selber nicht erfahren. Zweifel ist ein Schwebezustand zwischen Vertrauen und Misstrauen. Zweifel ist ein Schwebezustand zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und wenn du sagst, so wie wir es in unserem Glaubensbekenntnis ja auch formulieren, dass das Gottes Wort ist, und dann andere Leute zu dir kommen und sagen, nee, das ist nicht Gottes Wort, dann kommst du in die Zweifel. Und dann sagst du, was soll ich jetzt machen? Mit einem Fuß in dem Boot, mit dem anderen Fuß in dem Boot, und es wird dich zerreißen. Und Jesus möchte dich dorthin bringen, dass du sagst, vertrau mir. Gottes Wort, ich rede zu dir. Und ihr merkt, es gibt viele, viele, viele andere Bereiche, wo Gott dir begegnen will und wo er dich aus der Zerrissenheit rausholen will zwischen Hoffnung und Verzweifeln. Dass du die große Kraft des Glaubens erlebst und nicht in dem einen Boot drin stehst und sagst, nee, das ist mir jetzt egal. Lass mich nochmal einen Satz zu dem Zweifel sagen. Wir haben Zweifel manchmal so in einer ganz negativen Spalte drin. Ich bin der Überzeugung, dass Glaube und Zweifel keine Gegensätze sind. Ich bin der Überzeugung, dass Zweifel nicht nur schlecht ist, sondern wenn du zweifelst und durch den Zweifel durchgehst, wenn du deine Schritte gehst und das alles durchdenkst, dann wird dein Glaube umso stärker. Wenn du sagst, ich habe da zwar Zweifel, ich habe da meine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Bibel oder an der Auferstehung Jesu oder was auch immer, und wenn du dich dort reinkniest und dorthin durchgehst, werden deine geistlichen Muskeln stärker werden und nicht schwächer werden. Zweifel sind erlaubt. Und ich hoffe, dass wir genug Barmherzigkeit miteinander haben, dass wir nicht eine Show machen müssen, sondern dass wir Zweifel zulassen und sagen, du, ich gehe mit dir durch diesen Weg durch. Jeder von uns hat seine Zweifel. Jeder von uns hat seine Phasen, wo er an dem Vertrauen Gottes mal nicht so festhalten kann. So die Zweifel, ob Gott mich wirklich liebt, wenn ich durch eine schwierige Phase durchgehe. Wo Gott, wo bist du, wenn Gott schweigt? Oder über die Glaubwürdigkeit der Bibel, habe ich eben schon gesagt. Oder über die Macht des Gebetes. Wenn es so viele Verheißungen gibt und du betest wie ein Weltmeister und es passiert nichts, habe ich auch schon erlebt. Und dann habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gebetet, weil das für mich ein ganz großes Zweifel war. Aber man wird stärker, wenn man da durchgeht. Es geht darum, dass wir Zweifel verstehen. Es geht darum, dass wir ihn ein Stück weit zulassen. Aber wir müssen durch den Zweifel durchgehen. Wir dürfen nicht so tun und sagen, ja, jetzt haben wir Zweifel und jetzt kultivieren wir diesen Zweifel und wir baden uns in diesen Zweifel. Sowas gibt's auch. Wir sollen nicht Zweifel sehen, sondern ihn überwinden. Wir sollen ihn ausrotten, wenn es geht. Und uns auf die eine Seite stellen in diesem Boot. Wir sollen Zweifel auch nicht verherrlichen. Manchmal habe ich das in meinem Studium gedacht, wenn irgendwelche Leute kamen und gesagt haben, das hier, was du da glaubst, das stimmt nicht. Und dann haben sie Ausarbeitungen über Ausarbeitungen geschrieben, nur zu beweisen, den Zweifel zu sehen, dass man diesem Buch nicht glauben kann. Und ich habe gedacht, was soll das? Ich will lernen, diesem Buch zu glauben. Ich möchte meinen Zweifel überwinden. Und da muss man durch. Zweifel will überwunden werden, sonst wird er letztendlich einen Menschen kaputt machen. Man kann alles bezweifeln. Und wenn wir alles bezweifeln, dann haben wir überhaupt nichts mehr, auf dem wir stehen können. Nehmt euch mal ein Liebespaar. Könnt ihr euch ein Liebespaar vorstellen? Die sitzen sich so gerade gegenüber, wie halt so zwei frisch Verliebte sind. Und sie schauen sich an und dann sagt der eine, ach, du bist der größte Schatz der Welt. Ich habe noch nie so einen Menschen wie dich gesehen. Ein bisschen schmalzig, aber stellt euch bitte so eine Situation vor. Ja? Gut, das sagt er zu ihr. Und dann plötzlich kommt bei der Braut so eine Ahnung hoch. Und sie denkt sich, und wenn das so ist, wenn das nicht so ist, was er mir gerade sagt, was ist, wenn der mir irgendwas vorflunkert? Und dann kommen die Zweifel hoch. Und dann denkt sie weiter und sagt sich, der will mich bloß um den Finger wickeln. Wenn ich nicht Ja sage, hat er 6 andere. Zweifel. Und dann kommt der nächste Gedanke bei ihr und dann sagt sie sich, treu auf ewig, immer dein? Nee, das kann gar nicht sein. Das schafft er niemals. Und dann kommen die Zweifel hoch und dann wird diese Beziehung gar nichts mehr. Warum ist diese Beziehung kaputt gegangen? Durch das, was hier oben passiert ist. Es wurde kein einziges Wort gesprochen. Kein einziges. Sondern der Zweifel macht dich hier oben und in deinem Herzen kaputt. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Zweifel kann eine Beziehung kaputt machen. Der Zweifel kann einen Glauben kaputt machen. Aber zwischen zwei Personen soll Vertrauen da sein. Zwischen dir und Gott soll Vertrauen da sein. Und deswegen möchte ich uns auffordern und einladen, dass wir mit dem Zweifel konstruktiv umgehen. Zweifel ist erlaubt, aber wir müssen da durchgehen. Nun, weil Jesus das alles weiß, zeigt er sich seinen Jüngern noch einmal. Wir sind jetzt in der zweiten Begebenheit und diesmal ist der Thomas mit dabei. Und das ist der dritte Gedanke, wir müssen Entscheidendes erfahren. Entscheidendes verpassen, Entscheidendes gefordert, das war eben der zweite Gedanke. Und jetzt kommt der dritte Gedanke, wir sollen Entscheidendes erfahren. Und bei dem Thomas hat er dieses Entscheidende erfahren. Wenn ich nicht selbst meine Finger in die Nägelmale lege, werde ich es nicht glauben, dass der Herr auferstanden ist. Das war die Aussage vom Thomas. Viel, viel Zweifel, viel Unsicherheit. Wie wird das sein? Jesus muss mir selber begegnen. Und dann kommt Jesus mitten unter sie und das Erste, was er macht, ist, er verurteilt den Thomas nicht. Könnt ihr euch an die Situation erinnern, wo die Jünger auf dem See sind und sie sind in dem Boot drin und dann gibt es diesen Riesensturm und er stillt den Sturm und eines der ersten Sätze, die Jesus sagt, ist, ihr Ungläubigen, warum habt ihr keinen Glauben? Er schimpft sie, dass sie keinen Glauben haben. Das passiert dem Thomas hier nicht. Denn Jesus geht sehr, sehr barmherzig mit dem Thomas um, weil er weiß, dass er wirklich sucht. Und so geht Jesus mit uns auch um. Wenn wir Zweifel haben, wenn Schwierigkeiten da sind, ob Jesus wirklich auferstanden ist und wenn du wirklich suchst, er wird dich nicht schimpfen. Er geht sehr, sehr barmherzig mit dir um. Wenn du ehrliche Fragen hast, Jesus verurteilt den Thomas überhaupt nicht. Aber er gibt uns den Rat, dass wir nicht bei dem Zweifel stehen bleiben, sondern dass wir durchgehen. Der erste Satz, den Jesus sagt, nachdem diese Situation jetzt gewesen oder ist, ist der Ausspruch, Friede sei mit euch. Da ist also diese Gruppe von Jüngern und sie sind in der Gegenwart Jesu. Da ist der Thomas, der zweifelt. Und das Erste, was Jesus sagt, ist ein Friedenszuspruch. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir das wichtig geworden, dass der größte Zweifel, den wir haben können in unserem Leben, durch den übernatürlichen Frieden Gottes gelöst werden kann. Durch eine ganz persönliche Situation, Begegnung in deinem Herzen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die, ich nehme mal wieder das Beispiel von der Bibel, die große Schwierigkeiten mit der Glaubwürdigkeit der Bibel haben. Ich habe mich mit Jugendlichen unterhalten und wir haben viele Bibelarbeiten gehalten. Und dann kann ich mich an eine Situation erinnern, als wir eine Anbetungszeit hatten, wir haben Lieder gesungen und der Friede Gottes kam, der übernatürliche Friede Gottes kam in dieses Mädchen rein. Und sie war nach diesem Abend anders. Sie hat angefangen zu glauben, weil sie das erlebt hat, dass Jesus gegenwärtig ist und ihr Frieden ins Herz spricht. Und wir können innerlich so zerrissen sein, wir können innerlich so durcheinander sein und mit Problemen kämpfen oder mit theologischen Sachen kämpfen, mit Zweifeln kämpfen und wir gehen ins Gebet und Friede erfüllt mein Herz. Du erlebst es, der Herr ist mein Hirte und du bist ein anderer Mensch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich kann mich an manche solche Situationen erinnern, wie genau das passiert ist. Dass dieser Zuspruch Jesu, Friede sei mit dir, und in diesem Fall wahrscheinlich ganz besonders dem Thomas, ein klarer Zuspruch in seine zweifelnde Situation ist. Wir sind jetzt 2 Wochen nach Ostern und ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Friede sei mit dir. Und wenn du Friede suchst, dann geh auf die Knie und ring darum, dass du Frieden in deinem Herzen findest, trotz aller Zweifel. Und ich möchte dir zusprechen, die Worte, die Jesus sagt, sein übernatürlicher Friede. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Sei getrost, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Friede sei mit dir. Und ich wünsche dir das, dass du genau diese Erfahrung machst, die x Leute erlebt haben, dass der Friede in ihr Herz hineinkommt. Für mich ist das ein deutliches Zeichen, dass Jesus sich um den Thomas kümmert, dass der Thomas ihm nicht egal ist. Und der nächste Satz, den Jesus hier sagt, ist, sei nicht ungläubig, sondern werde ein Glaubender. Und ich habe das eben schon gesagt, dass der Friede, der in unser Leben hineinkommt, in dein Herz hineinkommt, dich zu einem Glaubenden machen kann. Wenn du das erlebst, wenn du merkst, Jesus ist wahrhaftig auferstanden und er spricht zu dir und er nimmt Angst aus deinem Herzen raus, du wirst ruhig, dann wirst du ein Glaubender. Dann legst du andere Dinge auf die Seite und sagst, das hat jetzt nicht mehr so viel Wert, so viel Gewicht, sondern die Gegenwart Jesu, die hat Gewicht. Und diese Gegenwart Jesu suche ich wieder und wieder und wieder und wieder, weil das Glauben fördert. Ist das deine Glaubensgeschichte? Hast du sowas schon erlebt? Ich hoffe, dass du das schon erlebt hast. Der Friede hilft zum Glauben. Thomas hat jetzt diese Begegnung mit Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert genau das, was bei den anderen Jüngern auch passiert ist. Dass Jesus in sein Leben hineinkommt und der Friede in sein Leben ihn erfüllt. Und dann macht er eine Sache, die ich total spannend finde. und die wir, ich habe gesagt, wir alle, wir dürfen ein Thomas werden heute, die wir auch machen dürfen. Wir fallen vor Jesus nieder, gehen auf die Knie und sagen, mein Herr und mein Gott. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Die Frage habe ich mir gestellt, Nils. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Dass du vor Jesus auf die Knie fällst und sagst, du bist nicht nur ein Herr und ein Gott, sondern jetzt kommt der eine Buchstabe mit dazu. Jetzt bist du mein Herr und jetzt bist du mein Gott. Und er fällt vor Jesus auf die Knie und hat dieses großartige Bekenntnis. Jetzt wird der Thomas zu einem glaubenden Menschen. Kannst du das heute Morgen sagen, so aus vollem Herzen raus, Jesus, mein Herr und mein Gott? Ist das deine Glaubensgeschichte heute? Ich wünsche es dir. Was wäre das für ein Morgen? Stellt euch das mal vor, wenn wir nachher miteinander beten und wenn wir nachher ein Lied miteinander singen und wenn wir innerlich oder äußerlich auf die Knie gehen und wenn wir alle sagen würden, mein Herr und mein Gott. Was würde das unter uns bewirken? Wie wäre die Gegenwart Gottes unter uns sichtbar? Rattenscharf. Da würde was passieren geistlich, wenn du das zum Ausdruck bringst. Im Angesicht von dem auferstandenen Jesus sagen, das ist mein Bekenntnis. Jesus ist derjenige, der mich zum Glauben geführt hat. Er ist mir nachgegangen. Er ist meine ganze Zweifelgeschichte, die jetzt hier in diesem Fall nur eine Woche lang war, aber manchmal geht es ja Jahre, manchmal Jahrzehnte. Er ist mir die ganze Zeit nachgegangen und er führt mich zu dem Punkt, wo sein Friede mich erfüllt und ich zu einem Glaubenden werde und das bekenne. Sehen und glauben, das ist das, wo der Thomas letztendlich zu diesem Bekenntnis kommt. Nun gibt es hier noch einen Satz, den Jesus am Schluss gesagt hat, nämlich, dass er nicht so einen großen Stellenwert auf das Sehen legt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Warum sagt Jesus das? Weil Jesus weiß, dass er eines Tages nicht mehr so sichtbar unter ihnen sein wird. Jesus weiß, dass Himmelfahrt kommen wird, dass der Tag kommen wird, wo er nicht mehr sichtbar da sein wird, aber er ist trotzdem mitten unter ihnen. Und dann sagt er, es wird der Moment kommen, wo das Sehen, Thomas, wo du jetzt deine Finger in meine Finger legst und deinen Finger in meine Seite, wo das nicht mehr so ausschlaggebend wird, sein wird, sondern darum geht es, dass du mit dem Herzen glaubst. Und dieser Glaube, den wird Gott dann betonen. Das Sehen und das Glauben, das muss in das richtige Verhältnis kommen. Selig, glücklich sind die, die nicht nur durch Wissen, dass Jesus auferstanden ist, zum Glauben kommen, sondern durch den Glauben leben. Die im Glauben damit rechnen, du bist jetzt nicht sichtbar hier, aber ich gehe trotzdem den Schritt auf das Wasser. Du bist jetzt nicht mehr sichtbar hier, aber ich glaube es trotzdem, dass du mich durch die schwierige Phase durchbegleiten wirst. Du bist nicht mehr sichtbar da. Ich kann dir keine Fragen über die Glaubwürdigkeit der Bibel sagen. Aber ich glaube das und du musst es mir beweisen. Du musst mir Frieden schenken in mein Herz. Glaube ist die Auswirkung von Ostern, nicht das Sehen. Und da sind wir heute. Wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst und in diese Woche reingehst, ruft dich Jesus auf, dass du glaubst. Das Sehen mit dem Herz, mit den Augen des Herzens sehen und manche äußerlichen Dinge, Wunder, die Gott tut, die Jesus tut, die kommen automatisch. Aber Gott fordert uns auf, dass wir glauben. Jesus fordert uns auf, dass wir glauben sollen. Lass mich mal diese Geschichte von dem Thomas, die wir uns jetzt hier angeschaut haben, noch mal ein bisschen zusammenfassen und versuchen, für uns deutlich zu machen. Wenn du dein eigenes Leben anschaust, wir sind 2 Wochen nach Ostern, wo stehst du? Bist du mit in dieser Gemeinschaft von den Glaubenden, die bekennen, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden? Oder bist du einer von denen, der sagt, naja, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert, ich habe meine Zweifel, ich sondere mich ein bisschen ab, mach das nicht, mach das nicht. Jesus wird erlebbar in der Gemeinschaft. Natürlich begegnet er dir auch beim persönlichen Bibellesen, klar. Aber er gibt eine besondere Verheißung dort, wo zwei oder drei zusammen sind. Und deswegen lass dich mit integrieren und sei mit dabei. Sei mit dabei, wenn Jesus uns begegnen will. Und vielleicht bist du ein Mensch, der trotz allem, was dir erzählt wird, viel, viel Zweifel in dir trägt. Vielleicht bist du, und das ist vollkommen in Ordnung, schon seit vielen Jahren Christ und du hast trotzdem Zweifel. Vielleicht glaubst du das oder jenes und du brauchst immer wieder eine Bestätigung, dass es wirklich so ist. Ist nicht schlimm. Geh durch diese Zweifel durch. Vielleicht suchst du dir jemanden, der mit dir zusammen das durchbetet. Und du überwindest die Zweifel und wirst geistlich stärker. Und vielleicht bist du dann jemand, der sagt, ich habe den Frieden Jesu erlebt. Und Jesus ist mein Herr und mein Gott. Und wenn uns das passiert, dann sind wir alle ein Thomas. Dann dürfen wir alle heute unser Namensschild irgendwo hinkleben, ich bin ein Thomas. Ich bin von meinem Zweifel zum Glauben gekommen. Ich bin jemand, der sagt, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Deine Ostergeschichte, wo würdest du dich unterbringen? Lass uns miteinander beten. Wir wollen aufstehen, ihr Musiker, ihr dürft schon kommen.